ARD.
Hey Leute, in dieser Folge geht es unter anderem um rassistische Beleidigungen. Die haben wir gepiepst, um Betroffene zu schützen.
Ich bin auf dem Weg zu Luca. Das ist der Typ aus der letzten Folge mit der Massenschlägerei auf dem Fußballplatz. Also offensichtlich hat der ein Thema mit Gewalt. Luca lebt inzwischen in Mainz und hier treffe ich ihn auch in seiner Wohnung.
Hab gerade geklingelt.
Du. Moin, Hubi ist da.
Bruder, ich komm dich holen.
Kommt mich holen, dann stehe ich hier im Eingang.
Ich bin echt gespannt, wer da gleich kommt. Und frag mich, was war los bei diesem Typen, dass der auf dem Platz seine eigenen Mitspieler blutig schlägt?
Jo.
Alles fit?
Ja, und selber?
Ja, nochmal, Dicke.
Auf ersten Blick ist Luca ganz nett. Er ist heute 31, steht vor mir in Socken und Jogginghose und trägt so einen Diamantstecker im linken Ohr.
Hey, du Kleiner.
Sein schwarzer Labrador-Mischling heißt Charlotte.
Charlotte.
Mein Schatz, komm, Erziehung muss sein. Und einmal durchmarschieren. Nee, Schatz, ab in den Hänger.
Luca bittet mich aufs Sofa. Auf der Lehne Tabakreste, lange Blättchen und Aktivkohlefilter.
Ja, lass einfach mal anfangen.
Du musst nur einmal auf den roten und dann möglichst nah am Besprechungseffekt.
Und ich will jetzt natürlich wissen, was war los bei diesem Spielabbruch in Erfurt? Und ich sag mal so, Luca erzählt ganz offen und vielleicht auch mit ein bisschen Stolz.
Da hat der Nächste eine gefangen, der Nächste und der Nächste. Ich bin auf die alle losgegangen, es war mir scheißegal.
Also der haut da auf die Spieler ein, so lange bis das Spiel abgebrochen wird, bis anderen das Blut aus der Nase und ihm selbst über die Hände läuft. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Denn bevor Luca so ausrastet, passiert an dem Tag in Erfurt noch was anderes. Wie so oft in seinem Leben.
Hey! Halt die Fresse, diskutier nicht, wir spielen hier Fußball.
Das schreit sein eigener Torwart quer über den Platz.
Und da war vorbei.
Luca ist schwarz und rassistische Beleidigungen hört er auf dem Fußballplatz schon, seitdem er ein kleiner Junge ist.
Die haben sich einen Spaß draus gemacht, aber für mich war das dann halt teilweise wirklich bitterböser Ernst.
Mit welchem Gefühl bist du dann vom Platz gelaufen?
Hass. Ich war wütend, richtig wütend. Ich fand's ungerecht.
Ihr hört Spielabbruch. Das ist Folge 2. Blutige Hände. Ich bin Hubertus Koch.
Und ich bin Yusuf Mirsad. In diesem Podcast wollen wir rausfinden, was geht ab im deutschen Amateurfußball.
Oder besser gesagt, im Männer-Amateurfußball. Woher kommt so viel Gewalt? In einem Sport, den wir alle lieben und der doch eigentlich verbinden soll.
Und ehrlich gesagt, das, was Luca da so erzählt, die ganzen rassistischen Beleidigungen, das habe ich auch schon mal erlebt in der einen oder anderen Situation. Ich würde behaupten, das kennen echt viele.
Luca sagt jedenfalls, dass diese Momente von rassistischen Beleidigungen genau die Momente sind, in denen er austickt. Und das wird ja bestimmt auch anderen so gehen. Wobei wir eins auch vorab sagen müssen, Luca steht nicht stellvertretend für alle Gewalttäter im Amateurfußball. Dafür ist seine Story zu krass und vielleicht auch zu speziell. Aber sie hilft uns trotzdem zu verstehen, warum sich junge Männer auf dem Platz prügeln. Und was in ihnen vorgeht. Alle 4 Folgen von Spielabbruch findet ihr schon jetzt in der App der ARD Audiothek. Die Geschichte von Lukas Wut, die beginnt schon in seiner Kindheit. Da ist Luca erstmal einfach ein kleiner Junge mit einem großen Traum. Fußballprofi.
So wie sich das jeder kleine Junge vorstellt, mit sehr viel Geld, mit sehr viel Fußball, mit sehr viel Autogramm geben, in der Presse stehen, das Gesicht seiner Eltern im Stadion zu sehen, wenn du einläufst.
Der Klassiker.
Ich müsste mal kurz rumkramen. Wie du siehst, bin ich nicht der Sortierteste.
Luca zeigt mir ein Foto aus der Zeit.
Also hier siehst du mich auf jeden Fall schon mal im Ronaldo-Trikot.
Der echte Ronaldo.
Der echte Ronaldo.
Luca wächst in einem Vorort von Mainz auf, praktisch auf dem Land. Weißes Reihenhaus in einer Spielstraße. Aus seinem Fenster sieht man die Weinberge und in seinem Kinderzimmer hängen Trikots vom echten Ronaldo und von Antonio da Silva von Mainz 05. Lukas Freunde wohnen alle in der gleichen Straße und natürlich alle lieben Fußball.
Die wilden Kerle in Real Life.
Nur, dass Luca seinem Traum vom Fußballprofi viel näher kommen wird als die meisten kleinen Jungs. Mit 4 oder 5 stecken ihn seine Eltern in den ersten Verein. den VfB Bodenheim in der Nähe von Mainz. Und Luca darf direkt bei den Größeren mitspielen.
Für die Bambini war ich anscheinend schon zu dem Zeitpunkt zu gut.
Schnell ist klar, Luca hat diesen Profitraum, aber er hat auch richtig viel Talent. Seine Eltern unterstützen ihn, fahren ihn zum Training und zu den Spielen. Aber schon in dieser Zeit hat Luca das Gefühl, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt.
Also mir hat es jetzt an nichts gefehlt oder sowas. Auf der anderen Seite war ich immer anders als die anderen. Immer. Es gab nur ein anderes schwarzes Kind in meinem Dorf.
Also das Merkmal, was deine Kindheit am meisten schon definiert, würdest du sagen, ist einfach deine Hautfarbe.
Jo.
Das ist wichtig für seine Geschichte und die Wut, die sich in ihm breit macht. Luca weiß nicht viel über seine Herkunft. Nur, dass seine Eltern ihn aus Brasilien adoptiert haben, als er noch ganz klein war. Zwei Nonnen sollen ihn vor einer Kirche in einem Vorort von Sao Paulo gefunden und ins Kinderheim gebracht haben.
Ich habe mir auf jeden Fall dann geschworen, dass mir meine leibliche Mutter nie über den Weg laufen darf. Generell auch, wie kannst du ein Kind weggeben?
Ja, also ich finde, man hört sehr früh raus, dass Luca eine große Sicherheit im Leben fehlt. Nämlich die Sicherheit zu wissen, wo man herkommt und wer man ist. Und das ist ja schon irgendwie so ein Grundwunsch von ihm, irgendwo dazuzugehören oder anzukommen.
Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil hier resoniert quasi die Geschichte von Luca mit der von Ansar, dem Schiedsrichter, weil er ist ja auch aus Afghanistan gekommen, braucht auch so eine gewisse Sicherheit, ein Anker, und das war halt Fußball für ihn. Und das sucht Luca auch im Fußball. Also wirklich so ein Anker, wo er sich festhalten kann, und das gibt ihm Sicherheit im Leben.
Ja, ich glaube, weil du ja auch, wenn du Teil einer Mannschaft bist, dieses Gefühl auf jeden Fall irgendwie bekommst.
Du bist im sozialen Leben, bist du jemand auf einmal.
Und auf dem Platz ist Luca der Torschütze, den alle respektieren.
Aber dann passiert was, das Lukas Unsicherheit noch größer werden lässt. Da ist er 8 oder 9 und sitzt auf dem Beifahrersitz im Auto, während sein Vater fährt. Luca hat gerade ein Fußballspiel gewonnen und dabei 2 Tore geschossen. Das wollen die beiden eigentlich mit einem Eis feiern. Vorher aber will sein Vater etwas mit ihm besprechen.
Auf dem Weg dorthin hat er mir erzählt, dass er sich, dass es in die Brüche geht zwischen meinen Eltern und dass meine Mutter gehen wird.
Für Luca ist das richtig schlimm. Er fängt an zu weinen. Sein Vater fährt auf der Landstraße rechts ran.
Ich war sauer auf meine Eltern. Ich war sauer auf die Welt. Warum ich?
Luca verliert in dem Moment schon zum 2. Mal seine Familie und sein Zuhause. Seine Mutter zieht nämlich erstmal aus dem Dorf in die Stadt und Luca geht mit. Seine Jungs, die wilden Kerle, sein ganzes Umfeld, das muss er alles zurücklassen. Er ist jetzt wieder der, der nirgendwo dazugehört. Er hat seinen Grip verloren.
Warum habe ich diese Geschichte? Wieso trifft das jetzt mich? Wieso kann das nicht irgendjemand anders treffen? Warum kann ich nicht normal sein? Warum kann ich nicht sein wie XY?
Und das war für mich dann halt ein sehr, sehr großer Bruch. Und spätestens ab der Sekunde ging es dann halt richtig rund in meinem Leben.
Luca ist damals 9. Und an sein neues Leben in der Stadt muss er sich erstmal gewöhnen.
Es war für mich auf jeden Fall auch nochmal so ein Kulturschock. Weil auf einmal war ich halt nicht mehr der Einzige. Und es gab auf einmal Türken, Araber, Russen, Polen, was weiß ich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein anderer Grind, ne? Wenn du dann vom Dorf in so ein Viertel in der Großstadt kommst, das ist ja wie, als würdest du einen neuen Planeten betreten.
Das kann auch richtig geil sein, das kann aber auch richtig scheiße sein. Also ich glaube, das kann ich nach oben pushen, aber auch dich runterdrücken.
In der Stadt fällt Luca mit seiner Hautfarbe nicht mehr so auf wie früher. Aber er kennt halt auch niemanden.
Auf dem Dorf hatte ich Leute, an die ich mich wenden konnte. Und auch ein Umfeld, was mich auch kannte, was mich verstanden hat irgendwo. In der Stadt war ich alleine.
Alleine in einer Gegend, die viele ein Problemviertel nennen. Das ist jetzt Lukas neue Hood.
Dann ist die Polizei relativ oft da vorbeigefahren, mit Blaulicht einsetzen und so weiter und so fort. Irgendwelche Nachbarn, die durchgedreht sind. Da ist ein Kind aus dem 3. Fenster geflogen. Kleinkind, was die Mutter rausgeschmissen hat. Also da ging regelmäßig irgendwas ab.
Luca landet dann unter anderem auf einer Gesamtschule. Die hat eine Polizeistation direkt neben dem Schulhof. Und dort lässt ihn sein Vater am 1. Schultag raus.
Und dann stehe ich vor dieser Schule, 1500 Schüler, alle gerade in der Pause, 80%, 70% Ausländeranteil, alles Jogginghosen. Der erste Spruch, der mir gedrückt wird, ey Bruder, schöne Jacke, schöner Pulli.
Leih mal aus.
Ich habe es nicht mal bis zu dem Schulgebäude geschafft, bis zur ersten Schlägerei.
Statt Allmann-Dorfleben, also Brennpunkt in der Stadt. Luca lebt jetzt in einer Welt, in der Gewalt ganz normal ist. Und das passt gut zu der Wut, die er in sich trägt. Er passt sich an, fügt sich ein und lernt, wenn er ausrastet, dann hören ihm die Leute zu.
respektieren ihn, gucken zu ihm auf.
Das, wovor meine Eltern am meisten Angst hatten, war, wenn ich die Kontrolle komplett verliere. Ich war im Überlebensmodus. Das war du oder ich.
In der 5. Klasse bricht Luca zum Beispiel einem Schulkollegen die Nase, weil der seinen Kumpel beleidigt hat.
Ich find's heftig, dass er in den jungen Jahren schon in diesem Fight-or-Flight-Modus war. Daran sieht man, wenn du halt so aufwächst, dass du wirklich immer um dein Hab und Gut mäßig im Kopf kämpfen musst, ne? Dann denkst du halt, jeder will dir was Schlechtes, jeder will dir was wegnehmen und dann bist du halt anders drauf als wie jemand, der immer vom Guten ausgeht, der behutsam aufgewachsen ist.
Permanent gestresst.
Genau, permanent gestresst.
Ja, und vor allem in einem Milieu, wo er ja dann ist, ist ja auch Gewalt ein probates Mittel, was er ja auch irgendwie lernt, dass man damit Fragen beantwortet oder sich durchsetzen kann, und es ist ja nur ziemlich naheliegend, dass er diese Attitude dann auch mit auf den Platz nimmt.
Ich war meist führend da mit roten Karten. Ich glaube, ich hatte mal 8 rote Karten in einer Saison oder sowas.
Wenn Luca auf dem Fußballplatz ausrastet, dann oft aus einem ganz bestimmten Grund. Rassismus. Da gibt es zum Beispiel dieses eine Spiel. Da ist Luca 11 oder 12. Ein Vater vom Gegner hat schon echt früh sehr viel Bier getrunken. Er pöbelt die ganze Zeit vom Spielfeldrand. Und irgendwann hat Luca einen Zweikampf direkt vor den Augen von diesem Vater.
Ey, lass meinen Sohn in Ruhe. Und dann habe ich bei der nächsten Aktion den Ball genommen, angenommen, mich gedreht und gewendet und ihm den Ball ins Gesicht geschossen und seine Brille kaputt geschossen.
Ja, da sieht man, was Rassismus mit dir machen kann, ne? Also du bist eigentlich so, du bist voll auf das Spiel konzentriert und dann kommt so eine Sache und das kann dich so heftig triggern, dass du gar nicht mehr an was anderes denken kannst als an diese eine Sache.
Ja, vor allem, was ich mir denke, du bist da so ein Familienvater und pöbelst dann irgendwie Kinder an. Also das ist der Grind. Ich bin, weiß was ich, 45-jähriger Familienvater und gehe auf den Platz und beleidige so ein kleines Kind rassistisch.
Ich habe einen Kollegen gehabt, der war schwarz. Zu ihm wurde auch das ein Wort gesagt und der hat halt so, ich habe richtig gesehen, was das in ihm ausgelöst hat.
Mhm.
Weil er war dann so komplett außer sich und er ist voll der Ruhige gewesen eigentlich, aber das Wort hat in ihm was getriggert, weil du bist ja halt so, du siehst irgendjemand von irgendeiner Mannschaft, die wirklich komplett weiß ist, maßt sich an, was zu sagen dir gegenüber, dich fertig zu machen und checkt gar nicht, welche
Gewalt
welche
in dem
Konsequenzen
Wort liegt.
Dieses Wort hat und was dahinter steckt, weißt du, was ich meine? Und ich habe halt nur gesehen, wie er einfach random angefangen hat, so Tränen in den Augen zu haben, zu zittern, aber so auf so completely knockdown-mäßig. Weißt du, was ich meine? Er wusste nicht, was er machen soll, weil er war sauer und traurig und alles zugleich.
In den nächsten Jahren wird Luca immer wieder rassistisch beleidigt und prügelt sich immer wieder auf dem Platz. Aber sein Verein, der VfB Bodenheim, der hält trotzdem an ihm fest. Luca darf weiterspielen. Auch als er irgendwann rote Karten-Rekordhalter seines Vereins ist.
Hast du vielleicht auch einfach früh gelernt, dass du mit Gewalt durchkommst, sozusagen?
Kann sein.
Luca steht fast immer in der Startelf, denn er ist Leistungsträger im Verein und einfach richtig gut. Sogar so gut, dass Vereine aus der Region beim VfB Bodenheim anklopfen und Interesse bekunden. Luca könnte der erste Spieler seit Jahrzehnten sein, den der VfB Bodenheim verkauft. Okay, nicht für richtig viel Geld, aber 100 Euro und einen Ballsack hätt's gegeben.
Ich will nicht so arrogant wirken, aber mir war klar, dass das war's noch nicht. Ich war fast beleidigt.
Also fast beleidigt, dass da nicht noch mehr kommt. Für Luca sind die Vereine, die ihn wollen, nicht groß genug. Aber dann an einem normalen Nachmittag beim Training, Luca ist jetzt 14, steht jemand am Spielfeldrand.
Wir sind vom Platz gegangen und ich habe nach links geguckt, ey, da steht so ein Scout. Der hatte so eine Glatze und eine Brille, ein älterer Mann, ein bisschen Schnieke angezogen.
Und ein paar Tage später ruft jemand bei Lukas Eltern an. Und die berichten ihm,
da war jemand da. Der hat dich Fußball spielen sehen, die haben Bock. Du hast ein Probetraining bei Mainz 05.
Wenn ich mir vorstelle, ich hätte Probetraining bei Schalke 04 gehabt.
Digga, das ist einfach der Traum. Du bist einfach in der Stadt, in dem Verein, den du supportest und spielst da einfach um alles.
Insane.
Okay, heftig Druck. Ich hätte mir auf jeden Fall in die Hose gekackt. Und ich glaube, Luca geht's damals ähnlich. Ein paar Wochen nach diesem Anruf sitzt er mit seinem Vater im Auto auf dem Weg zum bisher wichtigsten Training seines Lebens.
Ich war übertrieben nervös an dem Tag. Also das war wow.
Während Luca da so auf dem Platz zufährt, checkt er, das ist die Chance seines Lebens. Und das wird anders als alles, das er kennt.
Dann kommst du dahin, bist der Neue. Du hast abgefuckte Schuhe, keine Sachen, die von irgendwem bezahlt wurden, von irgendwelchen Sponsoren. Abgefuckte Schienbeinschoner, alles Kacke.
Die anderen Spieler kommen fast alle aus dem Leistungszentrum vom FSV Mainz 05. also Nachwuchsförderung, aka NLZ. Die müssen nicht mehr entdeckt werden. Luca ist aber das erste Mal eingeladen. Und seinem Traum vom Fußballprofi so nah wie noch nie.
Alleine die erste Ansprache vom Trainer, so, wir spielen nächste Woche gegen Saarbrücken, Jungs, ihr müsst euch reinhängen, das ist ein Bundesligaspiel. Und ich gucke nach links und rechts und denke mir, what the fuck, Alter, was geht hier ab? Und für die war das halt normal.
Luca weiß, jetzt muss er liefern. Das ist die Chance. Aber dann bemerkt er was, das ihn noch nervöser macht. Oder besser gesagt, jemanden.
Es war noch einer da und den kannte ich auch.
Das Ding ist, es gibt gerade nur einen Platz in der Mannschaft für die zwei Spiele auf Probe. Und der Typ, der da auf dem Platz steht, der auf die gleiche Schule wie er geht, steht in direkter Konkurrenz zu ihm. Er oder Luca. Das Training ist anstrengend und für Luca sind die taktischen Übungen teilweise neu. Zweikampfwechsel, Passtiming, Dreierpassschuss. Luca ist okay, aber so richtig gut klappt's nicht. Das sieht auch sein Vater, der vom Spielfeldrand aus mitfiebert.
Luca, jetzt mach doch endlich mal. Und ich guck so nach rechts und denk mir so, okay, weil ich stand dann halt aber auch wie bestellt, nett abgeholt, so ein Schluck Wasser in der Kurve, der da nichts verloren hat quasi jetzt.
Und das wird dann zum Problem.
Wenn du auf diesem Level Fußball spielst, musst du direkt performen. Entweder du performst oder du bist raus. Zack.
Luca performt nicht. Zumindest nicht genug.
Bin da raus und ich wusste, das war's.
Den Platz im Kader bekommt am Ende sein Konkurrent. Und bei seinem alten Verein ist Luca vorher mit großer Fresse weg. Von wegen, die nehmen ihn eh und deshalb kommt er eh nicht wieder. Macht er dann aber doch.
Es war dann für mich, ja.
Ja, unangenehm. Deshalb wechselt Luca den Verein. Zu 1817 Mainz. Aber er hält nicht mal die Vorbereitung durch. Nach nicht mal ein paar Wochen haut er bei einem Testspiel einfach den Trainer mit der Faust. Das war's dann auch mit dieser Mannschaft.
Damals hängen in Lukas Zimmer immer noch die Trikots von Ronaldo und von Da Silva. Auf einem Regal an der Wand stehen Fußballpokale. Aber Luca glaubt nicht mehr daran, dass er eines Tages Profi wird.
Das war pure Scheitern. Das war's. Wenn, ja, es ist einfach eine Leere, die dich erfüllt. Etwas, was dich ausgefüllt hat, was dich ausgemacht hat. Und dann machst du es nicht mehr. Erfind dich mal neu.
Er ist jetzt 15 und sein Leben dreht sich schon längst nicht mehr nur um Fußball. Als Luca seinen Fußballtraum beerdigt, geht Struktur in seinem Leben verloren. Er hängt mehr in der Stadt rum, auf der Straße im Problembezirk mit Polizeistation direkt neben der Schule.
Das ist dann alles irgendwann ein bisschen ausgeufert. Ich muss überlegen, wie ich da ins Detail gehen kann, ohne ins Detail zu gehen.
Und ab hier wird Lukas Erzählung ehrlich gesagt schwammig. Er lernt damals auf seiner Schule nämlich Typen kennen, vor denen er heute noch so Schiss hat, dass er nicht gern darüber redet. Aber long story short, nachdem es vorbei ist mit dem Fußballtraum, gerät Luca auf die schiefe Bahn.
Ja, also ich meine, jetzt habe ich mich hier ein bisschen durch deine Akten geklickt.
Yes.
Und man hat ja im Grunde wirklich alles dabei. Also gefährliche Körperverletzung, BTM-Delikte, Hausfriedensbruch, Bedrohung. Yes. Also da hast du ja nichts ausgelassen. Also das Thema Gewalt im Amateurfußball müsste man ja bei dir erweitern auf Gewalt im Leben.
Ich glaube, hier muss man nochmal klar machen, dass die Biografie von Luca eine logische Fortsetzung auf dem Fußballplatz hat. Also diese ganzen Gewaltthemen und Kriminalitätsthemen, das sind natürlich Sachen, die sind erstmal weit weg vom Platz, aber die Mittel und Wege, nämlich Gewalt und Dominanz und so und sich mit dem Recht des Stärkeren durchsetzen, das ist natürlich genau das Gleiche, ne?
Ja, und wir haben uns das ja auch von einem Soziologen nochmal einordnen lassen. Also die Probleme der Gesellschaft werden ja auch durch den Fußball sichtbarer. Die Leute bringen ja ihre Probleme mit auf den Platz. Und der Fußball schafft dann halt hitzige Situationen, wo diese Probleme aufeinandertreffen und es eskalieren kann, so in dem Sinne. Weißt du, muss dir vorstellen, 22 Spieler mit verschiedenen Problemen, alle auf einem Platz, treffen aufeinander. Da muss nur einfach ein hitziges Foul sein oder jemand wird getreten und es knallt.
Lukas Welt. Die wird in dieser Zeit immer düsterer. Bis jetzt ist er mit seinen Gewaltausbrüchen ja immer irgendwie davongekommen. Egal ob auf oder neben dem Platz.
Aber das ändert sich jetzt. Denn mit seinem 16. Geburtstag passiert was.
Sie sind auffallend gelb. Wenn du einen roten drin hast, hast du verloren.
Sie, also die Briefe, die im Briefkasten von Lukas Vater landen, kurz nachdem er 16 geworden ist. Da steht was von Anzeigen, die gegen ihn laufen. Von da an hat Luca diese eine Aufgabe.
Jeder Tag ohne Brief ist ein guter Tag.
Er muss vor seinem Vater am Briefkasten sein und die Briefe abfangen. Aber
irgendwann hört es ja dann auf mit den Briefen und du fragst dich auch so, warum hört das auf? Und dann passiert erstmal eine Zeit gar nichts. Spätestens dann müsstest du geschnallt haben, die kommen.
Es kommt nämlich die Polizei und durchsucht sein Kinderzimmer. Und sie finden was. Beziehungsweise die finden richtig viel. Mehrere Messer und Schlagstöcke. Und beim nächsten Mal kommt mit der Post dann keine Anzeige, sondern eine Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung. Gegen Luca läuft jetzt eine Sammelklage. Ihm drohen mehrere Jahre Haft. 3 Verhandlungstage sind angesetzt und am 3. gibt es eine Überraschung. Die Richterin unterbricht die Verhandlung.
Also ich dachte, als sie mich ins Hinterzimmer geholt hat, das war's jetzt. Ich gehe da jetzt stabil rein, krieg mein Urteil direkt von ihr und im schlimmsten Fall kann ich dann meine Eltern nochmal drücken und dann bin ich weg.
Das Hinterzimmer ist das Büro der Richterin. Ein Stockwerk über dem Verhandlungsraum. Da sitzt Luca jetzt mit seinem Anwalt, seinen Eltern und der Richterin an einem großen Tisch. Und sieht sich schon im Knast.
Das ist das schlimmste Gefühl. Also ich glaube, ein Schlimmeres hatte ich bis jetzt noch nicht. Unangenehm.
Aber die Richterin legt ein Blatt vor Luca auf den Tisch.
So, sie hat die Möglichkeit, mich jetzt in den Knast zu stecken. Das Urteil wäre ausgefüllt, sie müsste es nur noch unterschreiben.
Aber dann sagt die Richterin noch etwas anderes.
Und sie sagte zu mir, dass sie mir gerne die Möglichkeit geben würde, was aus meinem Leben zu machen.
Luca hat die Wahl. Entweder er geht in den Knast oder er startet ein ganz neues Leben. Soll heißen, 80 Sozialstunden, 100 Stunden Anti-Aggressionskurs. Er muss nachweisen, dass er ein Jahr keine Drogen nimmt und vor allem, er muss raus aus Mainz. Raus aus Rheinland-Pfalz und woanders ein neues Leben starten. Also wieder mal ganz von vorne anfangen und wieder der sein, der nicht dazugehört.
Und dann haben wir uns halt angeguckt in der Situation, meine Eltern, mein Anwalt und ich.
Die Richterin braucht eine Entscheidung. Und zwar sofort.
Das war die 2. Folge von Spielabbruch. Alle 4 Folgen findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt die Folge doch gerne mal euren Friends und eurer Fam und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch. Autorin Pamina Rosenthal. Redaktion Lea Utz und Jean-Luc Pignon. Musik und Sounddesign Marcel Becker-Neu.
Spielabbruch ist eine Koproduktion von Radio Bremen und dem BR Story Team 2025.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp der ganz besonderen Art für euch.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein, wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.